Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. In der heutigen Folge möchte ich einmal darstellen, wie man eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, den ehemaligen Fachhochschulen, erhalten kann. Also wie das Verfahren abläuft zur Bewerbung, zur Berufung. Und zwar einmal aus Sicht der Bewerbenden selber. Was braucht man an Voraussetzungen? Was sollte man mitbringen? Wie läuft das Verfahren ab? Auf der anderen Seite natürlich aus Sicht der Hochschule, was ist zu tun? Wer sind die Beteiligten in dem Verfahren? Denn das Verfahren zur Besetzung einer Professur ist schon recht formal gehalten, gesetzlich geregelt über das Hochschulgesetz. Und damit nicht so flexibel, wie man vielleicht Bewerbungsprozesse aus der Privatwirtschaft kennt. Aber dennoch sicherlich eine interessante Möglichkeit für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Industrie, den Weg zurück an eine Hochschule zu finden, um dann dort zu lehren und zu forschen. Einschränkend direkt zu Beginn. Jetzt die Ausführungen sind natürlich jetzt die Sichtweise, die ich gewonnen habe, einmal als Professor, der in Berufungsverfahren beteiligt war, auf Seiten der Hochschule, aber natürlich auch umgekehrt Berufungsverfahren durchlaufen hat. Letztendlich natürlich das, was dann dazu geführt hat, dass ich an den Umweltcampus Birkenfeld gekommen bin. Ich werde jetzt nicht auf alle gesetzlichen Feinheiten eingehen, auch die sind in den Bundesländern immer unterschiedlich. Es gibt Unterschiede für Hochschulen, für angewandte Wissenschaften, für Universitäten, die zu berücksichtigen sind. Wir haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wir haben dann gegebenenfalls Ordnungen, die die Hochschulen sich gegeben haben für das Berufungsverfahren. Dennoch gibt es einige allgemeingültige Vorgehensweisen, die ich jetzt erläutern möchte und die sich auf die meisten Hochschulen, die meisten Universitäten auch übertragen lassen. Wie ist jetzt der Einstieg? Wie geht das los? Eine Hochschule hat entweder eine Wiederbesetzung einer Professur, das heißt also eine Professorin oder ein Professor gehen in den Ruhestand und diese Professur soll wiederbesetzt werden. Auf der anderen Seite hat man vielleicht die Möglichkeit, eine neue Professur zu schaffen, dass eine neue Stelle eingerichtet wird, sodass die Möglichkeit besteht, dort auszuschreiben und diese Professur zu besetzen. Nach diesem Entschluss, und das passiert tatsächlich auf Ebene der Hochschulleitung in Absprache mit den Fachbereichen, also den ausführenden Institutionen innerhalb einer Hochschule, geht es dann in das Einsetzen einer sogenannten Berufungskommission. Das heißt also, das Verfahren, das ist jetzt nicht, dass ein, zwei oder drei Personen innerhalb einer Hochschule entscheiden, der Kandidat, die Kandidatin scheint ganz passabel zu sein, die berufen wir jetzt, sondern es wird eine Kommission gebildet, eine sogenannte Berufungskommission, die tatsächlich in ihrer Zusammensetzung schon definiert und reglementiert ist, um in dem gesamten Verfahren eine maximale Objektivität zu erreichen. Diese Kommission besteht aus, die Mitglieder dieser Kommission sind aus allen Bereichen der Hochschule, allen voran natürlich die Professorinnen und Professoren. Das sind typischerweise fünf, die in einer Kommission sind. Das liegt aber daran, dass die Professorinnen und Professoren in dieser Kommission immer die Stimmenmehrheit haben müssen. Dazu kommen dann noch Vertretungen aus der Mitarbeitendenschaft. Das heißt, wir haben einmal eine Person, die die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt. Das können jetzt Doktoranden oder Promovierende sein oder Oberingenieure zum Beispiel an Universitäten, also wissenschaftlich tätiges Personal. Dann haben wir eine Person aus dem Kreis der Technik und Verwaltung, die ebenfalls natürlich thematisch zu dieser Professur passt, aber damit auch die Mitarbeitenden vertreten sind in der Entscheidungsfindung. Und ein ganz entscheidender Bestandteil dieser Kommission sind zwei Studierende, die Mitglieder sind und auch mitentscheiden, mitbestimmen, wer auf diese Professur am Ende berufen wird. Das ist also diese Zusammensetzung. Man versucht natürlich, diese Kommission thematisch passend zusammenzusetzen. Also wenn man jetzt ein Themenfeld identifiziert hat, in dem man jetzt eine neue Professur hat, dann guckt man, welche Professorinnen und Professoren passen thematisch, vielleicht auch mal ein bisschen themenübergreifend, um so ein bisschen die Flexibilität zu haben, auch mal über den eigenen thematischen Tellerrand zu schauen. Naja, also dann hat man diese Kommission, die ja, mitentscheidet. Dazu kommen dann noch weitere Vertretende innerhalb der Hochschule, Gleichstellung, Schwerbehinderte werden immer mit integriert oder die Schwerbehindertenbeauftragte, um alle Facetten einer Berufung und des Verfahrens zu beleuchten, um eine maximale Transparenz und Objektivität zu haben und niemanden zu bevorteilen oder zu benachteiligen in diesen Verfahren. Denn dadurch, dass die Professoren schafft oder dass das Amt des Professors, das ist ja dann eine Verbeamtung auf Lebenszeit, ein sehr hohes, ja, sehr hoher Stand ist innerhalb der akademischen Welt, muss natürlich dort sichergestellt werden, dass man dort eine maximale Transparenz, maximale Objektivität hat und auch den besten Kandidaten, die beste Kandidatin entsprechend auswählt. Was später in dem Verfahren immer noch dazu kommt, sind dann noch externe Experten, die man gegebenenfalls hinzuzieht. Das hängt jetzt noch ein bisschen von der Hochschule ab, von einem Bundesland, was dort benötigt wird, ob man dort jetzt in der Kommission noch Externe braucht oder ganz am Ende, wenn dann die schriftlichen Gutachten verfasst werden, dass man auch dort nochmal eine Fachmeinung sich einholt, die von außen kommt, also nicht innerhalb der Hochschule, sondern von außen kommt, um auch dort die Transparenz zu erreichen. Ja, also mit dieser Kommission startet man dann, die wird dann also tatsächlich auch festgelegt. Dann erfolgt die Ausschreibung der Stelle, so wie man das jetzt von einer ganz normalen Jobausschreibung auch kennt. Das heißt, die Kommission bereitet, auch das wieder in Abstimmung mit der Hochschulleitung, mit den entsprechenden Stellen in der Hochschule, einen Ausschreibungstext vor. Das thematische Feld, in dem die Professur liegen soll, das Themengebiet, das Forschungs- und Lehrgebiet, das ist ja vorher schon festgelegt worden. Jetzt geht es an die Details. Und ja, da kommt es dann tatsächlich darauf an, also welche Voraussetzungen soll die Person mitbringen an fachlicher Qualifikation. Das muss tatsächlich oder sollte sehr genau definiert werden, was man erwartet, was sind die Voraussetzungen. Das klingt in so einer Bewerbung immer so ein bisschen hölzern an manchen Stellen, aber es geht halt darum, klar zu definieren, was wird erwartet an fachlicher Qualifikation, weil dieser Text dann im Verlauf des Verfahrens die Grundlage bildet, um Entscheidungen zu treffen. Wen lädt man ein? Wer wird nicht eingeladen, weil die thematische Ausrichtung vielleicht nicht passt? Und Ziel soll es natürlich sein, möglichst viele qualifizierte Bewerbende anzusprechen, die sich dann auf diese Stelle bewerben sollen. Die Ausschreibung, also was steht da drin? Allgemeine Einleitung natürlich zur Hochschule. Was soll da passieren? Wie ist die sogenannte Denomination, also die Bezeichnung der Professur, die man dann innehat? Also in meinem Fall ist es die Professur Technologien der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich eine offizielle Bezeichnung, die dann geführt wird bei dem jeweiligen Professor oder der jeweiligen Professorin. Welche Voraussetzungen müssen mitgebracht werden? Das ist tatsächlich dann im Hochschulgesetz geregelt, was jemand mitbringen muss, der sich auf so eine HAW-Professur, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, bewerben will. Entsprechendes gilt auch für die Universitäten, da ist das in dem Fokus nochmal ein bisschen anders, weil die Universitäten ja eher den Forschungsfokus haben, währenddessen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie der Name schon sagt, eher die Praxisorientierung im Blick haben, eine etwas stärkere Fokussierung auch noch im Bereich der Lehre haben, sodass die Voraussetzungen etwas anders sind, aber sich grundlegend jetzt oder sich nicht grundlegend voneinander unterscheiden. Also, was muss jemand mitbringen, der sich bewerben möchte? Das sind die sogenannten dienstrechtlichen Voraussetzungen. Wir sind jetzt ja im Beamtenrecht, also da muss man schon sehr klar definieren, was verlangt wird. Also klar ist natürlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Dann die Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit muss nachgewiesen werden. Das erreicht man in der Regel dadurch, dass man eine Promotion in dem jeweiligen Fachgebiet hat, die man dann nachweisen kann. Oder jetzt im Bereich eher der Gestaltung, im künstlerischen Bereich, dass man dann dort eine entsprechende Befähigung zur künstlerischen Arbeit hat, wenn es in diesem Fachgebiet Promotionen nicht üblich sind. Dann natürlich ganz entscheidend die pädagogische Eignung, denn die Professur, die Professorin, der Professor soll natürlich später intensiv mit Studierenden zusammenarbeiten, Lehre machen, junge Menschen ausbilden. Das heißt, man muss natürlich zeigen können, dass man hochschuldidaktisch Fähigkeiten hat. Das lässt sich eigentlich dadurch nachweisen, dass man im Rahmen seiner Entwicklung entweder schon an der Hochschule Kurse gegeben hat, Vorlesungen übernommen hat, vielleicht später im Berufsleben Weiterbildungen organisiert hat. Also einfach darzustellen, dass man in der Lage ist, didaktisch modern Lehre zu machen. Naja, und darüber kommt man dann, also mit diesen Voraussetzungen ist man dann befähigt. Ein Punkt, der jetzt für die HAWs noch entscheidend ist, dass man halt Berufserfahrung nachweisen muss. Und zwar sind das mindestens 5 Jahre berufliche Praxis, 3 Jahre davon außerhalb der Hochschule. Das ist eine Besonderheit für die HAWs oder die Fachhochschulen, weil man den Praxisbezug gern haben möchte, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen, dass sie Praxisbildung haben. Also keine reinen Forschenden, wie man das an Universitäten kennt, wo man in dem Forschungsbetrieb bleibt, dann nach der Promotion an dem Lehrstuhl dann seine Habilitation macht, also die nächsthöhere wissenschaftliche Weihe erhält, aber tatsächlich den universitären Betrieb eigentlich nicht verlassen hat. Das ist anders bei den HAWs. Und die Sichtweise will ich jetzt ja hier darstellen, sodass also man zeigen muss, dass man auch außerhalb der Hochschule Erfahrung gesammelt hat, um diese dann im Rahmen der Professur auch zu vermitteln. Also tatsächlich den Praxisbezug, den Austausch mit der Industrie, mit den Unternehmen, das ist immer so der Fokus. Ja, wenn man diese Voraussetzungen hat, also die werden dann vorgegeben, die sind dann auch im Hochschulgesetz definiert, dann wird diese Ausschreibung dann veröffentlicht in den entsprechenden Medien. Das heißt, die Kommission bespricht sich, was sind jetzt die Voraussetzungen, was sind die Inhalte. Dann erfolgt die Freigabe und man hat eine veröffentlichte Ausschreibung. Darauf können sich dann die Personen bewerben, die ja, sich für diese Professur interessieren, die fachlich passen. Bei diesen Bewerbungsunterlagen, also da wird häufig dann noch verlangt, dass man noch ein Forschungskonzept, noch ein Lehrkonzept beilegt, also klar Anschreiben, das, was man noch von einem normalen Bewerbungsprozess kennt, gehört natürlich dazu, das Anschreiben, der Lebenslauf, aber dann in einem Wissenschaftsbetrieb auch Schriftenverzeichnis, nennt sich das, also die wissenschaftlichen Publikationen, die man veröffentlicht hat im Laufe seiner Zeit. Das sollte natürlich nicht nur die Promotionsschrift alleine sein, also die Dissertation, sondern idealerweise noch weitere Veröffentlichungen, ob das jetzt Konferenzbeiträge sind oder vielleicht mal ein wissenschaftliches Paper. Auch Patente sind eine ganz interessante Art der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, dann dazu ergänzend noch das Lehr- und Forschungskonzept. Das heißt also, dass man sich als Bewerbender damit auseinandersetzt, ja, was will ich denn in der Forschung machen? Was passt thematisch? Wie passt das zu meinen persönlichen Forschungsaffinitäten? Was würde ich gerne machen? In welche Richtung würde ich gehen? Eine Darstellung, in welchen Forschungsprojekten man schon gearbeitet hat, sowohl in seiner Zeit als Promovierende an der Universität oder aber natürlich auch in der Industrie, wenn man dort Forschungskooperationen hatte, mit Hochschulen vielleicht sogar. Das finde ich dann auch ganz interessant, wenn man das schon nachweisen kann. So die idealtypische Vorstellung eines Bewerbenden. Aber wenn man einfach in diesem Verfahren der Antragstellung versiert ist, auch das ist eine Sache, das sollte man auf jeden Fall darstellen. Beim Lehrkonzept ähnlich, auch da sollte man sich natürlich Gedanken machen, welche Kurse wird man geben. Man kann aus der Ausschreibung in der Regel herauslesen, um welche Fächer es gehen wird. Das heißt, man guckt sich mal auf der Internetseite der Hochschule an, in welchem Studiengang wird man wohl aktiv sein, im Bachelor und im Master. Wenn es eine Wiederbesetzung ist, findet man in der Regel auch schon die Kurse des vorherigen Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin. Und ja, sollte sich dann Gedanken machen, wie findet man sich in diesen Kursen wieder? Wie will man die ausgestalten? Denn das didaktische Konzept der klassischen Vorlesung, das ist völlig überholt. Das wissen wir auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass das also didaktisch überhaupt nicht sinnvoll ist, um Wissen zu vermitteln. Und dass man da schon mal darstellt, wie kann man sich vorstellen, in Grundlagenkursen, aber auch in weiterführenden Kursen dort Wissen zu vermitteln, welche Ansätze möchte man machen, welche Konzepte schwebt einem vor, unter den gegebenen Umständen natürlich. Aber das ist so ein Punkt, den sollte man bei Bewerbungsunterlagen auch immer mit einreichen. Ja, und mit diesen Stapeln von Bewerbungsunterlagen befasst sich dann die Kommission, also man reicht die dann ein, mittlerweile in der Regel digital, teilweise auch noch auf dem Postweg, das hängt immer so ein bisschen vom Verfahren ab, von der Fachrichtung, von der Hochschule, sodass man dann innerhalb der Kommission diese Bewerbungsunterlagen prüft, bespricht, und zwar aus Sicht aller vertretenen Gruppen, sich ein Bild macht von denjenigen, die sich beworben haben, und dann überlegt, wer passt auf Basis dieser Papierlage sehr gut auf die ausgeschriebene Stelle, wie passt das fachlich, wie passt es zum Profil der Hochschule, sodass man dann entscheidet, welche Personen man, wo man sich vorstellen könnte, welche Personen könnte man sich vorstellen, dass die mal an die Hochschule kommen. Die lädt man dann ein zu Vorträgen und einem Gespräch, aber natürlich auch, welche Personen passen nicht auf die ausgeschriebene Stelle, weil die Voraussetzungen vielleicht nicht erfüllt sind, weil eine fachliche Passung fehlt, weil vielleicht weitere Kompetenzen nicht vorhanden sind, die gefordert sind, sodass man dann vielleicht auch einen Personenkreis ausschließt oder einzelne Personen, die sich beworben haben, ausschließt, die dann nicht eingeladen werden. Ja, das wird besprochen in der Kommission, also da sind alle Beteiligten involviert. Es wird dann entschieden, wen lädt man ein. Manchmal wird dann an der Stelle entschieden, dass man nochmal neu ausschreibt, wenn man nicht genug Bewerbungen bekommen hat. Wenn, vor allem in technischen Bereichen, hat man halt oft das Problem, dass der Anteil an Bewerbungen von Frauen relativ gering ist. Auch da ist immer noch zu überlegen, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten, woran hat es gelegen, muss man vielleicht noch an anderen Stellen ausschreiben, die Veröffentlichung an anderen Stellen machen, der Ausschreibung. Also dass man an der Stelle einfach sagt, okay, wir müssen da noch mal ein bisschen breiter streuen, was natürlich dann dazu führt, dass das Verfahren sich an der Stelle schon verzögern kann. Naja, ansonsten, also wenn man sich dann entschieden hat, dass man einlädt, es gilt natürlich dann noch zu prüfen innerhalb der Kommission, gibt es vielleicht Befangenheiten, auch das ist natürlich in so einer Wissenschaftscommunity immer mal möglich, dass man jemanden persönlich kennt, vielleicht mal zusammengearbeitet hat vor kurzem in Projekten. Also auch das muss natürlich sichergestellt sein, dass es dort keine Vetternwirtschaft gibt. Das wird genau abgeprüft. Das lässt sich natürlich erst prüfen, wenn die Bewerbungen eingegangen sind. Dass also dann jeder sich erklären muss, dass es keine Befangenheit gibt. Das heißt jetzt nicht, wenn man vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet hat, das ist dann keine Befangenheit mehr. Oder wenn man sich irgendwo aus, ja, auf einer Konferenz mal getroffen hat. Also das ist keine Befangenheit. Aber gemeinsame Publikationen zum Beispiel oder Zusammenarbeit in einem Forschungsprojekt, das wäre eine Befangenheit. Das heißt, dort besteht natürlich dann die Gefahr, dass man innerhalb der Kommission diesen Kandidaten oder diese Kandidatin vielleicht bevorzugen würde, um dieses Risiko direkt auszuschließen, wird dann tatsächlich geprüft, ist man befangen oder nicht. Und falls es eine Befangenheit gibt, dann muss diese oder wie diese Person ersetzt aus der Kommission, das heißt, sie wird ausgetauscht, auch das ist dann nochmal ein formales Verfahren, um dann die Kommission wieder mit der entsprechenden Personenanzahl zu besetzen. Ja, dann wird eingeladen, das heißt also, die Bewerbenden werden gebeten, eine Probevorlesung vorzubereiten, eine Probelehrveranstaltung. Und es gibt dann noch ein Gespräch mit der Person und der gesamten Kommission. Das ist auch, ja, der Ablauf hängt stark vom Fachbereich ab, von der Fachrichtung. Da ist die Kommission auch einigermaßen flexibel. Häufig ist es so, dass man eine Vorlesung hat, so eine Lehrprobe, zu einem Thema, was das gibt die Kommission dann vor. Das ist häufig dann auf Bachelor-Niveau, also eine Grundlagenvorlesung zu einem Thema, das natürlich dann zur ausgeschriebenen Professur passt. Dauer 20, vielleicht 30 Minuten Vorlesung, die man dann vorbereiten soll. Dazu kann dann gegebenenfalls noch ein zweiter Vortrag kommen. Das kann ein Fachvortrag sein zum eigenen Forschungsprofil. Vielleicht sogar in englischer Sprache, denn auch das ist natürlich ein Ziel von vielen Hochschulen. Einfach auch zu gucken, wie sieht es im Bereich der Internationalisierung aus? Kann der Kandidat, die Kandidatin auch Veranstaltungen auf Englisch machen für internationale Studierende? Sodass man dann noch einen zweiten Vortrag hat. Aber das hängt stark von der Fachrichtung ab, vom Fachbereich, von der Hochschule. Ob das jetzt eine Veranstaltung ist, die 30, vielleicht sogar 45 Minuten geht, oder zwei Vorträge sind, bei dem ein Thema vorgegeben wird und das zweite Thema des Fachvortrags dann frei gewählt werden kann. Darauf muss man sich vorbereiten, hat man natürlich entsprechend Zeit. Also da ist natürlich Vorlauf dabei für diese Veranstaltung. Ja, und dann im Nachgang kommt dann noch das Gespräch mit der Kommission. Bei der Probevorlesung, bei den Vorträgen ist die Öffentlichkeit anwesend, also hochschulöffentlich heißt es dann. Das heißt, dass in dem Moment vor allen Dingen natürlich die Studierendenschaft eingeladen wird, sich die Vorträge anzuhören, auch ein Votum abzugeben. Das ist eine zentrale Aufgabe der Studierenden in dieser Kommission, weil die beiden Studierenden natürlich die Sicht der ganzen Studierendenschaft vertritt bei der Besetzung der Professur. Und die Meinung, die Rückmeldung hat schon Gewicht. Und ja, in der Vorlesung selber wird dann am Ende evaluiert, wie war es fachlich, wie war es didaktisch, wie war der Aufbau, Dynamik des Vortragenden, solche Dinge, die einfach wichtig sind, wie wurde das Wissen vermittelt, wie hat die Person auf Rückfragen aus der Zuhörerschaft reagiert, wurden die Fragen gut beantwortet oder gab es keine richtige Antwort, gab es vielleicht sogar Wissenslücken, die man im Rahmen der Vorlesung aufzeigen konnte. Also eigentlich eine ganz spannende Sache für Studierende, sich in solche Probevorlesungen mal reinzusetzen, weil das tatsächlich ja auch die einzige Möglichkeit ist, sich mal Personen anzuhören, die später vielleicht mal Professorin oder Professor werden an der Hochschule. Und an der Stelle kann man dann den Personen vorne mal auf den Zahn fühlen. Da passieren schon manchmal ganz interessante Dinge. Klar, die meisten sind einfach vortragserfahren, die sich auf so eine Stelle bewerben. Aber bei manchen stellt man dann fest und denkt man doch, Papierlage, Bewerbungsunterlagen sehr gut, die sich dann aber im Vortrag wirklich nicht gut präsentieren und man dann denkt, nee, also das ist keine fachliche Qualifikation, keine Qualifikation, um später gute Lehre zu machen. Und darum geht es in der Probevorlesung, das herauszufinden. Und da haben die Studierenden einen ganz entscheidenden Einfluss, weil die nochmal eine andere Sichtweise auf die Professorenschaft hat, als die Professoren selber, die ja einfach aus ihrem Verständnis einer guten Lehre herausgucken. Und die Studierenden sollten da natürlich aktiv werden. Also von daher sollte man da als Studierender ruhig mal in so eine Vorlesung, in so eine Probevorlesung gehen. Die wird ja öffentlich angekündigt innerhalb der Hochschule. Und wenn man Zeit hat und sonst nichts zu tun hat, sollte man wirklich mal hingehen. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, auch mal zu sehen, wie ja, gestandene Personen aus dem Berufsleben dann vielleicht auch mal ein bisschen in meinen Schwitzen kommen, weil das also so ein Vortrag ja, schon auch hohes Gewicht hat und jetzt nicht mal eben so lockeres Gespräch und das war's, sondern da muss man dann schon wirklich performen, da muss alles klappen. Und ja, wenn dann die Folien aussehen wie Kraut und Rüben oder man sich permanent verhaspelt oder Dinge falsch darstellt, nur auf die Folien guckt, also alles das, was man im Studium lernt, wie man gut präsentiert, kann man mal sehen, machen das diese Bewerbenden überhaupt. Ja, im Anschluss dann in der Regel das Gespräch, das hängt auch so ein bisschen von der Hochschule ab, wie da der Ablauf ist, aber meistens ist dann im Anschluss nach den Vorträgen dann noch ein Gespräch mit der Berufungskommission, das ist dann nicht öffentlich, sondern nur die Kommission mit dem Kandidaten und der Kandidatin. Da werden dann nochmal Details besprochen, nochmal abgefragt, also dass man nochmal das Lehr- und Forschungskonzept vorstellt. Es wird auch geguckt, ist man vorbereitet auf die Stelle. Das heißt, also als Bewerbender sollte man sich auf jeden Fall, wenn es dann nach der Einladung in das Gespräch geht, gut auf die Hochschule vorbereiten, auf die Stelle vorbereiten. Das kennt man ja aus Ratgebern für Bewerbungsgespräche im Allgemeinen, dass man sich ja angucken sollte, was ist das für eine Firma, in welchem Bereich sind die tätig, was sind so Umsatzzahlen, wo sind die Stärken, Schwächen der Firma, was ist meine Rolle in der Firma, wie kann ich die Firma weiterentwickeln und so ähnlich, so einen ähnlichen Fokus, vielleicht natürlich etwas formalisierter und natürlich auch etwas mehr aus Beamtensicht, aber so läuft das Gespräch auch ab, weil natürlich die Hochschule, vertreten durch die Berufungskommission, abprüfen will, passt die Person denn zur Hochschule, passt das menschlich, will die Person wirklich oder ist das nur ja, mal so eine Notbewerbung, will ich mal fast sagen, auch das ist alles schon passiert, oder dass also Leute dann auch vernünftige Bewerbungsunterlagen haben, guten Vortrag haben, aber dann überhaupt nicht im Gespräch vorbereitet sind, sich gar nicht einordnen können, gar nicht wissen, welche Veranstaltungen zu geben sind. Das sind natürlich dann Kardinalsfehler, die dann passieren. Das führt dann einfach zur Abwertung und kann dann dazu führen, dass, obwohl man vielleicht gut geeignet ist, dann nicht berufen wird am Ende, weil man im Gespräch Schwächen gezeigt hat. Auf der anderen Seite geht es natürlich um gemeinsames Kennenlernen. Also als Bewerbender hat man natürlich dann noch Rückfragen an die Kommission. Ausstattung, die man dann vielleicht bekommt, die ist natürlich jetzt an der HAW etwas kleiner als an der Universität, wo es vielleicht um den ganzen Lehrstuhl geht. Aber gucken, gibt es Labore? Wie ist die personelle Ausstattung? Kann man Dinge übernehmen? Dass man solche Sachen dann im Gespräch tatsächlich ja, das bespricht, um sich dann gegenseitig kennenzulernen. Ja, nach den Gesprächen mit allen eingeladenen Personen kommt die Kommission dann nochmal zusammen und ja, prüft alle Unterlagen, die vorliegen, das Feedback der Studierendenschaft, die Eindrücke aus den Vorträgen, um dann ja so eine erste Reihenfolge oder Rangfolge abzugeben, welche bis zu 3 Personen könnte man sich vorstellen, an die Hochschule zu holen. Also dann tatsächlich ein Ranking 1, 2, 3 am Ende. Das heißt, vorher überlegt man sich ja, welche Personen würde man denn jetzt tatsächlich einladen wollen oder haben sich vielleicht Leute im Rahmen der Vorträge und des Gesprächs disqualifiziert, weil es dann doch fachlich nicht passt oder man einfach Schwächen gezeigt hat, die ja, gewichtig sind. Und ja, in der Regel geht es dann darum, drei Personen auszuwählen, die man sich vorstellen könnte, die dann auch gelistet werden auf 1, 2, 3. Es kann auch immer mal wieder passieren, dass man die Listen hat mit weniger als drei Personen. Das ist nicht das Ziel. Teilweise wird dann im Verfahren, wenn man eine Liste hat, wo man nur ein oder vielleicht zwei Personen hat, nochmal überlegt, ob man nochmal neu ausschreibt und das Verfahren nochmal fast auf Start zurückgeht. Das hängt immer stark von den Persönlichkeiten ab, die sich beworben haben, ob das passt oder ob das nicht passt. Im Nachgang wird dann Papier produziert, es werden Gutachten verfasst, die Hochschule muss dann Stellungnahmen abgeben, es wird zu den Personengutachten verfasst, das Verfahren wird dokumentiert, das ist sehr aufwendig, was die schriftliche Fixierung angeht. Es wird dann auch eine externe Expertise eingeholt, das heißt die Personen, die man sich auf dieser Liste vorstellen kann, die werden dann nochmal von einem externen Gutachter oder einer Gutachterin nochmal bewertet, auf Basis natürlich nur der Papierlage. Auch das ist mittlerweile üblich, im internationalen Kontext sowieso, aber mittlerweile in Deutschland, vor allem jetzt in Rheinland-Pfalz, die Sicht habe ich ja, wird da nochmal ja, sich eine externe Meinung eingeholt, die jetzt das ganze Verfahren natürlich nicht umwerfen kann, aber wenn es da jetzt zu Unterschieden kommt in der Beurteilung, muss dann die Kommission darauf reagieren, kriegt vielleicht auch nochmal guten Input, was die Argumentation angeht, wieso man sich jetzt für einen bestimmten Kandidaten oder eine Kandidatin entschieden hat. Ja, und daraus wird dann, oder entscheidet dann wieder der Fachbereich, das heißt die Kommission hat dann mit der mit der Schaffung der ganzen Gutachten ihre Arbeit erstmal getan. Dann wird das zurückgegeben in das nächst höhere Gremium, das ist also der Fachbereich, in dem die Professur ist, macht dann einen Besetzungsvorschlag, prüft natürlich auch nochmal die Dokumentation, waren natürlich auch Mitglieder des Fachbereichs in dem hochschulöffentlichen Vortrag beteiligt und geben dann ein Votum ab. Dann geht es in die nächste höhere Instanz innerhalb der Hochschule, also dann gibt es dann noch auf Senatsebene auch noch Ausschüsse, die darüber entscheiden, besprechen, um auch da eine möglichste Objektivität zu erhalten, Sichtweisen aus den anderen Bereichen der Hochschule zu haben. Auch da muss dann der Vorsitz der Berufungskommission nochmal das Verfahren erläutern. Wenn man alles sauber dokumentiert hat, ist das eigentlich kein Problem. Aber auch da können mal Rückfragen kommen zum Vorgehen, wieso die und jene Person besonders gut war oder vielleicht nicht eingeladen wurde, obwohl die Papierlage gut aussieht, die Bewerbungsunterlagen gut waren. Ja, also das damit man da einfach diese maximale Transparenz hat. Naja, und wenn man dann eine Liste hat, die dann innerhalb der Hochschule abgestimmt wird, dann geht es an das zuständige Ministerium. Teilweise dürfen Hochschulen auch selber berufen. Das liegt dann in der Hand der Präsidentin oder des Präsidenten, selber zu berufen. Natürlich eigentlich immer nochmal oder häufig in Abstimmung mit dem Ministerium. Ansonsten erfolgt die Berufung durch das Wissenschaftsministerium in dem jeweiligen Bundesland. Das prüft die Unterlagen auch noch einmal und erteilt dann den Ruf, normalerweise an die Person, die auf Listenplatz 1 steht. So, und dann läuft das Verfahren weiter, dass diese Person dann durch die Ruferteilung in Gespräche mit der Hochschule wieder tritt, um zu besprechen, wie sind jetzt die Einstellungsvoraussetzungen, was kommt auf einen zu. Welche Ausstattung bekommt man vielleicht? Hat man vielleicht eine finanzielle Unterstützung seitens der Hochschule oder der Fachbereiche? Und dann ist das Verfahren mit der Aushändigung der Berufungsurkunde, das ist natürlich auch ein formaler Vorgang, wenn man dann tatsächlich die Professur antritt, haben wir dann also den Dienstantritt durch Aushändigung der Urkunde. Tatsächlich ein formaler Vorgang. Wenn jetzt die Person, die auf Listenplatz 1 steht, die Stelle nicht antreten möchte, dann geht man in der Liste weiter, nimmt die Person Nummer 2 oder sogar Nummer 3. Die werden dann ebenfalls berufen, wenn die Kandidat oder Kandidatin Nummer 1 sich entschieden hat, diese Professur nicht anzutreten. Das kann ja immer mal passieren, dass man dann doch woanders eine Stelle antritt oder sich doch nochmal beruflich anders orientiert hat. Das ja, passiert tatsächlich doch regelmäßig. Jetzt ist nicht der Regelfall, aber es kommt auch immer mal wieder vor, dass diese, also dass nicht die Nummer 1 die Stelle antritt, sondern vielleicht die Person, die auf Nummer 2 des Listenplatzes ist. Ja, dieses ganze Verfahren, also wie jetzt gehört, ist natürlich sehr formalisiert. Es dauert sehr lange, also ich sag mal mindestens ein Jahr von der vom Einsetzen der Berufungskommission, der Zuweisung der Professur bis zum Abschluss vergeht sicherlich ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahre. Darüber muss man sich natürlich bewusst sein als Kandidatin oder Kandidat für eine HAW-Professur oder auch für eine universitäre Professur, dass das Verfahren einfach ja nicht so zeitlich flexibel ist, wie man das aus der Privatwirtschaft vielleicht kennt, wo das sehr schnell gehen kann, innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht sogar Tagen, aber so schnell ist die Privatwirtschaft auch nicht, aber vielleicht in Wochen. Das geht nicht, liegt einfach nur daran, dass diese Berufung auf Lebenszeit in der Regel erfolgt und da muss natürlich alles sauber sein, denn die Person, die dann berufen wird, bleibt ja dann für viele Jahre, Jahrzehnte an der Hochschule und verlässt diese ja auch nicht, es sei denn, man wechselt dann den Hochschulstandort vielleicht nochmal. Aber ansonsten verlässt man diese Position ja in der Regel nicht mehr und dann muss man die Entscheidung natürlich sehr genau überlegen, wen man berufen möchte und an die Hochschule holen möchte. Das heißt also, wenn man sich jetzt aus der Industrie heraus bewirbt auf so eine Professur, ist das jetzt nichts, was innerhalb von wenigen Monaten abgewickelt wird. Man braucht da schon einen sehr langen Atem. Das muss man im Hinterkopf behalten. Dennoch ist das eine sehr attraktive Stelle aus meiner Sicht. Also ich war ja auch vor meiner Professur in der Privatwirtschaft tätig. Klar, man weiß, was man verdient. Es ist ja dann eine W-Besoldung an den HAWs, denke ich, so typischerweise eine W2-Besoldung. An den Universitäten teilweise dann noch eine W3, also Lehrstuhlleitung. Das heißt, man kann sehr genau natürlich nachsehen, wie hoch ist dann das Einkommen als Professor. Da ist man natürlich, wenn man auf entsprechenden Ebenen innerhalb von Industrieunternehmen unterwegs ist, verdient man da weniger Geld. Dennoch muss ich persönlich sagen, man hat sehr, sehr viele Freiheiten in dem, was man tut. Man hat halt seine Lehrverpflichtungen, aber auch das ist eine Sache, die darauf lässt man sich natürlich ein, dass man da mit jungen Menschen zusammenarbeitet im Studium. Man ist frei in der Forschung, kann sich entwickeln, wie man möchte. Man hat ja also natürlich Dienstvorgesetzte, aber man ist tatsächlich in seinem Handeln, in seinem Tun sehr frei, kann sich da frei entfalten, hat da kein enges Korsett, wie man das auch unternehmerischen Verpflichtungen kennt. Also von daher eigentlich eine sehr attraktive Sache. Man hat die Sicherheit als Verbeamteter, da kann auch nicht viel schief gehen. Man hat natürlich das Renommee als Professorin oder Professor, was wirklich auch ganz attraktiv sein kann, sodass das eine Sache ist, also dass man rausgeht aus der Industrie, aber natürlich, und das ist halt die Besonderheit an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, dass man natürlich den Kontakt zur Industrie hält, idealerweise zu seinem früheren Arbeitgeber vielleicht gemeinsam Projekte macht, studentische Arbeiten, einen Forschungsantrag stellt, später vielleicht mal eine Promotion mit einem Unternehmen zusammen betreut. Das sind Möglichkeiten, die sich dann ergeben, sodass man den Kontakt in die Industrie weiter hält, auch halten soll. Aber aus der Sicherheit eines des Professorentums. Und das ist natürlich eine ganz attraktive Sache. Aus Sicht der Studierendenschaft, eine Beteiligung an diesen Verfahren ist natürlich auch ganz attraktiv, um das mal mitzuerleben, mitzumachen. Also einmal in den Vorlesungen sitzen, in den Probevorlesungen, aber auch mal in der Kommission mitmachen. Ich denke auch, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die man erleben kann, auch mal mitmachen sollte, wenn man jetzt ein bisschen aktiv ist als Studierender, macht sich später auch ganz gut mal in Lebensläufen, wenn man sagt, ich habe nicht nur studiert, sondern auch mal ein bisschen in der Hochschulselbstverwaltung, wie es dann ja heißt, mitgearbeitet und tatsächlich auch mitentschieden, denn die Stimme der Studierendenschaft hat schon Gewicht, das hatte ich ja schon gesagt. Und auch wenn es man keine Stimmmehrheit hat, ist es dennoch so, dass wenn die Studierenden sagen, also Person X geht gar nicht, das ist didaktisch unterirdisch, ist das eine Sache, da muss sich die Kommission dann schon sehr genau überlegen, wie man dann gegen die Studierendenschaft argumentieren würde. Das funktioniert in der Regel nicht. Also, da ist man nicht auf den Konsens aus. Und das sollte man nicht unterschätzen, welche Gestaltungsmöglichkeiten man dort als Studierender hat in dieser Kommission. Von daher kann ich das jedem nur empfehlen. Wie kommt man rein in so eine Kommission? Ja, meistens wird man dann von Professorinnen und Professoren mal in einem Kurs gefragt, ob man da mitmachen möchte. Wenn man so ein bisschen aktiv ist, dem jeweiligen Professor oder Professorin schon mal aufgefallen ist im Kurs, dass man jetzt nicht nur so ein, na, ich will es mal sagen, Hinterbänkler ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Aktivität zeigt, dann ja, kann man da mal mitmachen. Über die Fachschaften kommen auch häufig Anfragen über den AStA. Also wenn man da Bereitschaft signalisiert, hat man gute Chancen, da mal mitzuspielen. Das ist eine ganz spannende Sache, mal dieses Verfahren zu durchleben, mal mitzumachen und tatsächlich die Hochschule auch mitzugestalten. Ja, also wenn man das ganze Verfahren jetzt mal zusammenfasst, der Berufung einer Professorin oder eines Professors, stark formalisiert, hat ein recht enges Korsett, also das ist nicht viel Flexibilität möglich. Dennoch für Personen aus der Industrie sicherlich eine attraktive Sache, für die Hochschule ja, ein aufwendiges Verfahren. Es muss viel dokumentiert werden, um dort einfach keine Fehler zu machen. Aber eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Hochschule, in welche Ausrichtung möchte man gehen, möchte man neue Schwerpunkte setzen mit einer Professur. Das heißt, auch das eigentlich ganz interessant, dort mitzumachen und dann die neuen Kolleginnen und Kollegen mit auszuwählen, die dann berufen werden. Und als Person aus der Industrie mit natürlich den entsprechenden Voraussetzungen, also auch die Promotion ist Mindestvoraussetzung jetzt im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich, auch im betriebswirtschaftlichen Bereich. Aber wenn man die grundlegenden Voraussetzungen mitbringt, vielleicht auch im Bereich der Lehre, der Weiterbildung aktiv war und auch während seiner Tätigkeit in Unternehmen noch ja, diese Forschungsaffinität nicht ganz aufgegeben hat, dann hat man eigentlich sehr gute Chancen, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften berufen zu werden, um dann dort später mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die auszubilden, Forschung zu machen und damit dann ja, die Zukunft zu gestalten, um so etwas pathetischer auszudrücken, also auf jeden Fall da mit der Studierendenschaft Dinge voranzubringen. Das ist eigentlich eine sehr spannende, herausfordernde Arbeit und nicht so dröge, trocken, wie man das so meinen mag, wenn man jetzt vom Professor, Professorin im Beamtenstatus denkt. Also wenn man will, hat man da sehr viel Gestaltungsmöglichkeit, die man nutzen kann, um Dinge voranzubringen. Ja, damit denke ich, habe ich einen groben Überblick gegeben. Wie gesagt, alle Feinheiten, alle juristischen Details habe ich jetzt an der Stelle natürlich nicht ausgeführt. Das muss man immer im Einzelfall natürlich nochmal prüfen. Was sind so die Rahmenbedingungen? Aber das grundlegende Verfahren, denke ich, habe ich jetzt einmal dargestellt. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.